Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Uta Crispin und ich freue mich ganz besonders, denn ich bin zum ersten Mal seit langem wieder unterwegs, um einen meiner Podcast-Gäste persönlich zu treffen. Ich habe mich also auf dem Weg in das wunderschöne Forsthaus Wilrode am Rande Erfurts gemacht, um Frau Crispin dort zu treffen. Sie ist Revierleiterin des Forstreviers Erfurt und ich spreche mit ihr natürlich über den Wald, der unter der Trockenheit leidet. Sie sagt zum Beispiel, es müsste 2 Monate lang durchregnen, damit die Wasserreserven wieder adäquat aufgefüllt sein. Ich spreche mit ihr über ganz besondere Erfahrungen im Wald, die Herausforderungen an das Förstersein heutzutage, über Tiere, Pflanzen und ihre Lieblingsorte. Viel Spaß! Ja, freuen Sie sich denn, dass es mal ein bisschen ausgiebiger regnet jetzt momentan?
Ja, natürlich. Also es müsste jetzt wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, 2 Monate, 3 Monate durchregnen.
Ist das so, ja?
Bis die Wasserreserven wieder aufgefüllt sind oder wahrscheinlich wird es noch länger dauern. Naja, man kann sich das ja vorstellen, wo wurzelt ein Baum? Das ist ja nicht in 30 Zentimeter Tiefe, ne? Sondern das ist ja schon richtig tief und da ist es ausgetrocknet wie nie zuvor. Also das gab es noch nicht, dass es in diesen tieferen Bodenschichten so trocken ist. Und da müsste es jetzt natürlich richtig lange regnen, ne? Kann man sich ja vorstellen, bis das aufgefüllt ist.
Und das betrifft dann also alle Bäume, ne? Wir erleben ja das mit den Fichten vor allem, ne? Und
genau,
Buchen jetzt mittlerweile.
Also die einen wurzeln halt tiefer, die anderen flacher und die brauchen jetzt einfach dringend Wasser. Ne? Ich meine, die Landwirte, die sind jetzt natürlich ganz froh, weil die leben von den etwas weiteren, also von den Schichten weiter oben. Ne? Also ein Getreidehalm wurzelt jetzt nicht so tief. Für die ist es natürlich auch ganz wichtig, aber bei den Bäumen, ne, da braucht es dann schon eine Weile, bis das da in 2-3 Meter Tiefe angekommen ist.
Was ist denn da Ihre Hauptaufgabe jetzt für die Zukunft?
Naja, ich sehe meine Aufgabe tatsächlich darin, zu schauen, wie ändern sich jetzt die Waldbilder? Ne? Wie sind wir oder wie ist derjenige vor Ort, also jeder an seiner Stelle, da wo er jetzt gerade im Einsatz ist, wie muss da die Baumarten oder wie sollte sich die Baumartenzusammensetzung ändern, anpassen. Und da muss man jetzt einfach schauen. Ich glaube, in Erfurt bin ich da ziemlich gut aufgestellt. Ne? In Erfurt haben wir jetzt keine unstandortgemäßen Fichtenwälder in Größenordnung. Da gibt es überall mal ein bisschen Fichte dazwischen. Ne? Aber in Erfurt gibt es ganz viel Eiche, Edellaubholz. Also Edellaubholz, was ist das jetzt eigentlich? Escher, Ahorn, Linde, Hainbuche, also all diese Baumarten, Wildobst. Und ich glaube, da geht es auch hin, in diese Richtung, zumindest im Raum Erfurt. Und da haben wir schon gute Voraussetzungen. In anderen Bereichen ist es viel schlimmer. Ne? Da hat man die letzten 60, 70 Jahre vielleicht zu viel Fichte gepflanzt, obwohl die hier nicht hergehört. Ne? Und die Kollegen haben jetzt natürlich richtig zu tun und die können das Holz gerade nicht verkaufen und die müssen jetzt schauen, wie kriege ich das langfristig hin? Wer bezahlt das? Ist es Privatwald? Ist es Staatswald? Was machen wir mit dem Holz, was da noch steht und was derzeit unverkäuflich ist? Da sind die müssen ganz anders agieren jetzt. Ne? In Erfurt selbst, im Steiger, ist es überschaubar bis jetzt.
Was gehört alles zu Ihrem Revier?
Na, das Revier Erfurt, müssen Sie sich vorstellen, geht im Westen um die Stadt Erfurt drumherum oder bis auch in den Nordwesten der Stadt Erfurt und zieht sich dann sozusagen in den Landkreis Gotha hinein, sodass die Dörfer wie Nesse-Apfelstedt, alles was zu Nesse-Apfelstedt, Gammstedt, Neudietendorf, Ingersleben, diese Bereiche gehören mit dazu.
Dann also Fahnerhöhe da hinten und sowas?
Richtung Fahnerhöhe, die Fahnerhöhe selbst ist schon wieder ein anderes Revier. Zimmern Supra ist die äußerste Gemarkung, die dazugehört. Und dann geht es, also Gispersleben, die Dörfer, die Marbach und so weiter. Da ist aber fast kein Wald. Und wenn Wald dort ist, dann ist der im Eigentum von Privatmenschen oder der Stadt Erfurt zum Beispiel. Ne? Das heißt also, die Reviere sind gemarkungsscharf abgetrennt. Der Erfurter Steiger und dann nach Westen. So kann man sich es vorstellen, grob.
Mhm. Genau. Wie sind Sie dazu gekommen, überhaupt Försterin zu werden?
Ja, wie ist das gekommen? Also ich bin in so einem Elternhaus groß geworden, da gab es einen Papa, mein Vater hat auch Forstwirtschaft studiert, hat dann aber im jagdlichen Bereich zu DDR-Zeiten gearbeitet. Und meine Mutter ist Lehrerin gewesen und meine Eltern sind beide zur Jagd gegangen. Und meine Mutter hatte immer so eine Arbeitsgemeinschaft, wo es um Wald ging und so weiter. Die hat mich jetzt nicht tangiert, aber das heißt also, ich hatte so ein Elternhaus, wo das immer präsent war. Und dann, wie das oft so ist, wollte ich das erstmal gar nicht werden. Also ich wollte weder Lehrerin noch Förster werden. Oder wie gesagt, mein Vater war eher jagdlich beruflich unterwegs. Und ich wollte überhaupt gar nicht studieren. Also ich hatte dann so eine Phase, ne, wo ich gehe arbeiten, ich gehe in den Kuhstall arbeiten, ich gehe aufs Feld. Was auch immer, kam wahrscheinlich aus diesem...
Wo sind Sie groß geworden?
Hier im Osten, hier.
Also in Erfurt auch?
In Erfurt und Umgebung. Also in Erfurt, ich bin in Weimar mal in die Schule gegangen, wo ich kleiner war. Meine Eltern haben dort auch gewohnt. Dann sind wir hierher gezogen. Und wenn das dann so ist, dass die in der Schule sagen, ach na ja, du könntest ja, vielleicht könntest du auch Lehrerin werden oder vielleicht kannst du irgendwas studieren, dieses, ne, das wollte ich überhaupt nicht. Ne? Also kam dann, ich gehe in den Stall arbeiten, so aus Gegenreaktion. Also. Und dann habe ich tatsächlich in den Ferien im Stall gearbeitet, im Kuhstall. Hm. Und habe gedacht, meine Güte, das ist richtig anstrengend. Die mussten nämlich irgendwie, man musste um 3 Uhr aufstehen frühmorgens. Ging dann bis um, weiß ich nicht, 8 oder 9 arbeiten, hatte dann frei und musste nachmittags wieder gehen. Also die Melkzeiten mussten beachtet werden. Und daraus resultiert auch jetzt für mich immer noch eine Hochachtung für die Leute, die tatsächlich Kühe haben, weil die wirklich 365 Tage mit denen in Aktion sind. Ne? Ja, also ich hatte das dann abgewählt mit dem Kuhstall und da wollte ich immer noch arbeiten gehen und habe dann erstmal Forstfacharbeiter gelernt. Also dieses ganz Klassische, man geht in eine Lehre, lernt irgendetwas, geht dann möglichst auch noch arbeiten und wenn das dann das Richtige ist, studiert man das. Das hatte ich so nicht im Blick, ich wollte arbeiten gehen, habe das auch gemacht und diese Lehrzeit, ich habe in der Dübner Heide gelernt, das ist nördlich von Leipzig, zwischen Leipzig und Wittenberg dort. Das war eine ganz schöne und prägende Zeit. So auf, ne? Also wir haben dort die Forstwirtschaft gemacht, die man heute nicht mehr machen würde. Also Monokulturen auch gepflanzt. Mhm. Und also das würde man heute nicht mehr so tun. Mhm. Aber es war so deshalb prägend, weil ja, man musste eben da irgendwie durchhalten. Mhm. Also dieses Durchhalten im Schlamm stehen, in der Sonne stehen, dieses körperliche Arbeiten, ne, das war für mich also schon eine ziemlich prägende Phase. Und das hätte man sich dem wahrscheinlich nicht ausgesetzt. Mhm. Und ich finde es ziemlich wichtig. Also so im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich die beste Zeit, die ich so mitgenommen habe. Und dann habe ich im Wald tatsächlich gearbeitet und gemerkt, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt bis an mein Lebensende machen möchte. Dieses körperlich schwere Arbeiten ist es damals gewesen. Mhm. Ja, also es gab weniger Technik. Also es gab keine unterschiedlichen Sägen. Es gab Motorsägen in einer Kategorie. Ne? Mhm. Und es gab weniger Maschinen. Und
nicht diese großen Harvester oder wie die
das heißt, gab ne? es noch nicht. Mhm. Ne? Das gab es nicht. Und diese Freischneider, die heute jeder Mensch sich kaufen kann und die leicht sind. Oder es gibt kleine Einhandsägen und was auch immer. Das gab es alles nicht. Es war alles schwer, robust und schon speziell. Und dann habe ich gesagt, okay, dann studiere ich vielleicht doch nochmal. Und was heißt nochmal? Dann studiere ich vielleicht und habe dann tatsächlich nach 2 Jahren Arbeiten, bin ich dann zum Studienplatz gekommen. Hm. Das war dann 88, ein Jahr vor der Wende sozusagen.
Wo kann man das machen, in Eberswalde?
Das kann man jetzt in Eberswalde machen. Zu DDR-Zeiten gab es nur 2 Schulen, also Ende der 80er Jahre in Schwarzburg.
Ah ja.
Mhm. Thüringer Schiefergebirge oder an der Ostsee, unweit von Schwerin. Mhm. Also die hatten so die DDR halb geteilt. Ne? Die einen bis zur Mitte studierten in Schwarzburg, die anderen in Rabensteinfeld, so nannte sich das. Mhm. Und ich habe dann in Schwarzburg studiert und bin sozusagen der erste Studiengang gewesen, der der letzte, der zu DDR-Zeiten angefangen hat und der erste, der mit einem neuen Abschluss geendet hat. Also wir haben etwas länger gemacht und haben dann schon mit einem neuen Abschluss geendet. Das war sehr speziell.
Und Sie haben sich dann für Schwarzburg entschieden, oder?
Ich habe mich für Schwarzburg entschieden. Mhm. Es ging nicht anders. Man konnte sich nicht entscheiden. Man wurde delegiert von seinem Betrieb.
Stimmt.
Ja, das war jetzt nicht so hier, ich schreibe mich da mal ein oder so. Man musste auch ein bisschen Glück haben, musste drankommen. Also ich bin nach dem ersten Jahr, ich hatte mich schon nach dem ersten Jahr, in dem ich im Wald gearbeitet habe, schon beworben, bin da noch nicht drangekommen. Dann im zweiten Jahr, ne, hatte man gesagt, okay, jetzt ist Platz, jetzt dürfen Sie. Und dann habe ich das gemacht. Und ja, und dann bin ich 92 bin ich fertig geworden. Also wir haben damals ein Jahr ein bisschen länger studiert als üblich, um diesen neuen Abschluss auch zu bekommen. Und 93 habe ich dann mein erstes Revier bekommen. Und dann, ich glaube, dann geht es erst los. Ne? Wenn man dann so, ich weiß nicht, das ist vielleicht bei vielen Berufen so, man hat so eine Vorstellung und wird dann da irgendwo eingesetzt und dann entwickelt sich's. Dann lernt man nochmal das, was man braucht. Dann kommt man da an und dann fängt, glaube ich, so, ja, dann entsteht das, was vorher nur in Ansätzen da ist. Ne? Mhm. So diese Verbundenheit und das will ich jetzt machen und das. Ich glaube, es gibt Leute, die haben das von Anfang an. Also ich glaube, das gibt es. Ich hatte das nicht. Also bei mir ist es wirklich gewachsen. Ne? Mhm. Also es gibt, ich habe Leute gehört, die wussten mit 5, dass sie Bauer werden wollten und sind richtige Bauern, wie man sich das vorstellt. Oder Förster oder Seemann oder weiß ich was. Ne? Also Förster gibt es da auch ein paar, die gesagt haben, ich wollte das schon immer werden. Das
war völlig spielt klar. Da Naturverbundenheit eine große Rolle?
Weil natürlich. Also
geht sicherlich auch viel ins Management rein dann, ne?
Genau, also das ist jetzt so eine Geschichte, wo ich denke, da gibt es jetzt einen großen Wandel auch. Jetzt geht es so ins Organisieren und ins Management, wie man so schön sagt. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt so ein Prozess, der jetzt so losgeht. Und das ist vielen vielleicht auch gar nicht klar. Also es gab hier auch schon Praktikanten speziell, die gesagt haben, ich will eigentlich Förster werden, weil ich mit Menschen nichts zu tun haben will. Mhm. Also die Zeit ist durch. Ne? Das wissen die Praktikanten inzwischen auch.
Gibt's Vorurteile gegenüber Förstern? Weil Sie haben jetzt so eine gewisse Kategorie Mensch angesprochen.
Ja, also die Förster sind, glaube ich, eher so introvertierte Leute, die nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stehen wollen und die sich eher zurücknehmen und die eher so im Hintergrund agieren und die vielleicht auch nicht unbedingt mit Menschen zu tun haben wollen. Ne? Also die sich so eher die Waldeinsamkeit und da habe ich meine Ruhe und so. Ne? Und das
ist ja eine romantische Vorstellung.
Ist auch, so ne? Diese romantische Vorstellung, na klar. Und das gibt's ja auch, das ist ja auch zum Teil so. Ne? Man ist wirklich viel alleine unterwegs, man ist auf sich selbst gestellt, was auch immer. Aber es ist natürlich nicht mehr so, dass man keine Menschen mehr begegnet. Das ist natürlich auch unterschiedlich. Ne? In Erfurt begegnet man logischerweise mehr Menschen im Wald als irgendwo im Thüringer Wald oder in irgendeinem Dorf oder so. Das ist schon klar. Mhm. Aber es ist nicht mehr so, dass der sich jetzt zurückzieht und den ganzen Tag da nicht mehr in Erscheinung tritt. Also das ist schon anders jetzt. Ne? Und da entwickelt sich jetzt, glaube ich, auch ganz viel. Mhm. Ja, also und die Förster, wie gesagt, so auch die etwas Älteren oder die Mittelalten oder wie auch immer wir uns jetzt da nennen, das sind schon viele noch dabei, die eigentlich eher so nicht ihre Ruhe haben wollen, aber die nicht so diesen Menschenkontakt, die können gut auf den verzichten.
Also ein bisschen kauzig.
Okay, so kann man es auch sagen. Ein bisschen kauzig, ist ein schönes Wort, klar. Ja, das passt auch.
Kann ja auch sehr angenehm
sein. Nee, ist alles gut, genau.
Passt schon. Was war denn Ihre schönste Begegnung im Wald?
Ach, die schönste Begegnung im Wald. Ach, da gibt es eigentlich ganz viele. Also mich erfreuen immer solche Begegnungen, wo ich Leuten begegne, die erst sehr, sehr skeptisch oder sehr, wie soll ich sagen, vielleicht auch auf Provokation eingestellt sind, weil sie gerade irgendwas nicht verstanden haben. Und wenn man dann auseinandergeht und die haben verstanden, was ich möchte. Also da gibt es auch, ich habe jetzt gar keine Begegnung, kann ich jetzt gar nicht sagen, die schönste war.
Vielleicht auch gar nicht auf Menschen bezogen, sondern so ein Erlebnis, diese Naturnähe einfach da.
Ja,
also ob es ein Tier ist oder ob es ganz andere Situation.
Also ich habe das relativ häufig, wenn ich ein für mich eindrucksvolles Waldbild sehe. Ne? Mhm. Also da geht da, oder dieses Maiengrün, das habe ich jedes Jahr aufs Neue. Dieses Maigrün, oder das kann ja auch schon im
April sein. Wenn alles wieder so sattgrün ist nach dieser grauen Zeit.
Wenn das so sprießt und wenn das losgeht, da erfüllt mich sozusagen wirklich so eine innere Freude. Und das habe ich jedes Jahr neu. Mhm. Und also da bin ich so froh, das sind so schöne Dinge. Ne? Aber ich gebe zu, ich habe auch schon das sehr, also ich habe es persönlich sehr gerne auch so eine menschliche Resonanz zu spüren. Also wenn dann jemand sagt, ach Mensch, habe ich das jetzt noch gar nicht gesehen.
Beispiel?
Jetzt im Frühjahr, also nee, es war gar nicht im Frühjahr, im Februar, als man noch Waldwanderungen machen konnte. Mhm. Ne? Da hatte ich zum Beispiel so eine Begegnung, die hat sich mir eingeprägt. Da war eine Frau dabei, es war eine große Gruppe, es waren auch sehr viele Studenten dabei, weil die sollten mal mit dabei sein. Die Forstwirtschaft studieren jetzt in Erfurt. Und es war eine Frau dabei und da merkte ich schon, also sie stellte schon am Anfang so eine Fragen, die war so ein bisschen auf Provokation eingestellt. Nicht negativ, also so einfach auf dieses, das will ich aber jetzt mal genauer wissen und so. Ne? Und dann sind wir da, weiß ich gar nicht, 2 Stunden, 3 Stunden durch den Wald gelaufen, haben uns Bilder angeguckt, sind natürlich auch in den Holzeinschlagsflächen gewesen, die im Februar natürlich noch aussehen, wie sie aussehen. Da ist noch nichts aufgeräumt.
Also Provokation in Richtung Baumfällen.
Warum? Ja, genau. Also warum muss das sein? Wieso ist das so? Und warum sieht das so aus? Und ne, warum sieht denn das jetzt so aus? Und wenn man das dann abläuft und den Leuten erklärt, was man da getan hat und die auch vorbereitet auf das Bild, was sich entwickeln wird, dann entsteht auch so eine Art Verständnis. Und wir
liegt ja auch im Namen, Wirtschaft, ne? Da muss ja irgendwas.
Ja, natürlich, da passiert etwas. Das ist keine Naturwaldparzelle, das ist kein Naturschutzgebiet. Da wird Wirtschaft betrieben. Und mir ist natürlich schon wichtig, und im Raum Erfurt finde ich das auch wirklich wichtig, dass wir den Leuten zeigen, es geht beides. Ne? Also ich kann Forstwirtschaft betreiben und ganz normal Holz ernten. Es sieht für einen Moment vielleicht gewöhnungsbedürftig aus, das mag schon sein, aber wir kriegen das wieder hin. Und im Laufe des Jahres ist der Weg in Ordnung, ist das Holz verschwunden, sieht man das nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt ich hatte mir das vorgenommen, mit dieser Gruppe hatten wir gesagt, wir laufen noch mal später in diesem Jahr durch den Wald und dann sagen sie mir, ist hier was schiefgelaufen oder nicht. Und das ist wirklich schön. Also wie sieht es im Februar aus? Der Einschlag ist gerade vorbei, das Holz ist noch nicht mal fertig gerückt gewesen, also lag noch im Wald. Und dann zu sagen, jetzt ist, was weiß ich, August, vielleicht kann man das da machen wieder, kann man ja wahrscheinlich auch jetzt schon machen mit einer kleineren Gruppe. Wir gucken uns das an, wie es jetzt aussieht. Ne? Und dann sieht man es jetzt nicht mehr. Man sieht nicht mehr, dass wir dort gearbeitet haben. Es liegt vielleicht noch das Holz am Wegrand, also zumindest Teile davon. Ne? Mhm. Aber im August liegen die auch nicht mehr. Es ist alles verkauft. Also wir haben eine ganz schöne Situation eigentlich im Steiger. Es liegt kein Stück Holz mehr da, was nicht verkauft ist. Es muss nur noch abgefahren werden. Und die Wege sind aus meiner Sicht in Ordnung. Also das haben wir irgendwie gut hingekriegt. Und wenn dann die Leute das verstehen, ne? Also wenn die nicht sagen, ey, was macht ihr da für ein Mist? Sondern wenn wir denen erklären können, hey, Holz, toller Rohstoff, haben wir jetzt da geerntet und trotzdem könnt ihr hier spazieren gehen. Mhm. Und nach den 2 Stunden war die Frau total, also die war überzeugt. Also sie war nicht mehr also sie hat gesagt, ich bin gerne dabei, wir machen die nächste Runde. Ich verstehe das jetzt, ich weiß, was sie gemacht haben. Ich kann das meiner Mutter erklären, die konnte nicht mitkommen, die Mutter, aber die hatte... Also die hatte auch so ein paar Fragen ihrer Tochter da mitgegeben, ne? Und das ist schön. Mhm. Also auch, ne, wenn so ein Mensch da steht und sagt, okay, das habe ich jetzt verstanden. Das finde ich toll. Also Bäume sind auch tolle Gesprächspartner, aber die reagieren natürlich anders. Die sagen nicht, ja, ich habe es verstanden oder so.
Sind die wirklich Gesprächspartner? Es gibt doch jetzt dieses neue Buch.
Von Herrn Wohlleben oder was? Nee, weiß ich nicht.
Das kann sein, das ist von dem, ja klar, dass die Bäume kommunizieren untereinander.
Ja, das ist sicherlich von Peter Wohlleben.
Ist das was Erwiesenes eigentlich oder ist das, da geht es ja glaube ich auch darum, dass die, wie heißen die, junge Bäume, Zöglinge oder keine Ahnung,
ja.
Dass der Mutterbaum immer noch mit denen kommuniziert über...
Ja, über irgendwelche Energiebahnen. Da irgendwas. Also das Bäume miteinander in Verbindung stehen, also das würde ich nicht in Abrede stellen. Mhm. Und dass wir da auch noch nicht alles wissen, da bin ich auch überzeugt davon. Ne?
Es gibt und ja auch diese riesigen Pilzkulturen,
ne? Komplexe. Natürlich. Also,
ja, klar, Pilze sind ja, glaube ich, die größten Lebewesen der Welt.
Da gibt es so einen Hallimasch, der Quadratkilometer groß ist. Ne? Die gehen eine Symbiose ein mit den Bäumen, ne? Die versorgen die mit, also die kriegen das, ich sage jetzt mal, das Zuckerwasser der Bäume, ne? Können dafür Bakterien ranholen, können Nährstoffe ranholen. Also die stehen in Verbindung, keine Frage. Ne? Mhm. Und es gibt sicherlich, also mir geht es auch so, so wie wir jetzt eben beide gesagt haben, man geht in den Wald und zapft irgendeine Energie. Mhm. Ne? Also jeder Mensch hat ja ein Energiefeld um sich und jeder Baum wahrscheinlich auch. Und insofern zapft man da schon was ab.
Umarmen Sie Bäume?
Das sind solche Fragen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, Bäume zu umarmen. Ich mache das auch mit Kindern viel. Dieses, gell? Wie fühlt sich das an? Ja. Ist der jetzt, ist der kalt, ist der warm, ist der glatt, ist der rau?
Das ist ja was anderes, das zu erspüren, ja, als also, diese...
Ja, also ich bin jetzt kein Mensch, der da hingeht und jetzt den Baum in den Arm nimmt. Aber was ich gut machen kann und was ich auch wirklich manchmal mache, also wenn ich so eine Energie brauche, mich da unter den Baum zu setzen und eine ganze Weile mit dem Rücken an diesen Baum zu lehnen und dann zu spüren, okay, also da kommt man zu sich, ne? Da kommt irgendwas, da passiert was. Oder in diese Kronen zu schauen. Ja. Also ich muss jetzt den Baum nicht umarmen. Also ich kann das auch anders konsumieren, so sage ich das jetzt einfach mal. Ja. Und das mache ich schon, aber also ich bin jetzt nicht so der Baum oder die Baumumarmerin, aber ich habe auch kein Problem damit, das zu tun. Ne? Also einfach auch, manchmal muss man vielleicht auch jemanden zeigen, man kann, da passiert auch nichts. Das ist auch jetzt nicht peinlich, gerade mit Kindern. Ne? Also das ist eigentlich was Schönes. Und gerade auch das Erspüren, ne? Wie fühlt sich das eigentlich an? Das ist eine tolle Erfahrung, kann man schon mal machen.
Gibt es denn in der Tierwelt irgendwelche interessanten Entwicklungen? Klar, wir haben so ein paar Neozoen, die wiederkommen, aber gibt es irgendwie Vögel oder irgendwas, was man in letzter Zeit wieder häufiger beobachtet oder nicht? Vielleicht auch, man sagt ja im Zuge des Lockdowns.
Ja, hat sich vieles. Also, im Steiger ist es so, dass wir also ganz viele Spechte haben. Wir haben, glauben mir manchmal die Leute auch nicht, wir haben ja sehr viele alte Bäume auch im Steiger. Ne? Also manchmal ist das so ein Vorwurf, es gibt ja keine alten Bäume mehr. Das stimmt nicht, im Steiger gibt es ganz viele. Also gibt es auch verschiedene Spechte. Es gibt den Mittelspecht, der ist zum Beispiel auf viele alte Bäume angewiesen. Den haben wir im Steiger ganz häufig. Da bin ich auch ganz froh drüber. Ansonsten, ja, ich glaube, ob es da jetzt eine...
Also bei mir hat neulich ein Gimbel mal vorbeigeschaut, den sieht man ja nicht so oft.
Den sieht man nicht so oft, ja, das ist natürlich toll, das ist toll. Ne? Also da hat sich vielleicht wirklich viel getan, aber im Steiger ist mir das jetzt insofern nicht aufgefallen, weil im Steiger...
Ein paar Waschbären haben wir ja schon länger.
Waschbären haben wir und im Steiger war... Eine Fülle von Menschen, die hatten wir so noch nicht. Durch dieses, der Wald war wahrscheinlich, ich sag mal so, in Stadtnähe der einzige offene Ort. Und wir hatten Wald, also ganz am Anfang diese größeren Gruppen, das hörte ja dann irgendwann auf. Und wir hatten aber permanent und überall Menschen. Und das ist mir so aufgefallen. Also ich habe...
vielleicht auch so eine Wiederentdeckung, dass das
ja, wahrscheinlich.
In der Nähe manchmal...
Ja, also ich glaube, ganz viele Leute sind jetzt wieder in den Wald gegangen, die das vorher nicht getan hätten. Mhm. Oder auch hier in Wilrode war der Wald hier ist nicht so stark frequentiert normalerweise. Mhm. Also hier gibt es schon ein paar Wanderwege und dann, wir haben hier auch immer Menschen, aber hier waren auch Leute unterwegs an Stellen, wo sonst keine mehr sind. Ne? Und das ist, und deshalb ist es natürlich immer so.
Haben die wirklich auch mehr Müll dagelassen? Das war ja so eine Begleiterscheinung.
Im Steiger schon. Ja. Im Steiger hatten wir Müll an Stellen.
Das ist dann halt schade. Ne?
Das ist schade. Das ist sehr schade. Aber wahrscheinlich kann man das nicht ändern. Also wir haben im Steiger, war es wirklich so, dass wir mehr Müll gefunden haben an Stellen, wo sonst niemals Müll lag. Und das ist ja nur so zu erklären. Ne? Da waren halt Leute, die diesen Ort aufgesucht haben und dann natürlich nicht wussten, dass man Müll wieder mit zurücknimmt.
Naja.
Kinder wissen das immer.
Sollte
aber
man je
natürlich, also das ist immer interessant, ne? Wenn man mit Kindern in den Wald geht, die sagen, sie verstehen das gar nicht. Ne? Und das ist doch interessant. Ne? Die Kinder würden den Müll, oder sie lernen es in der Schule, wenn sie es von zu Hause nicht erfahren, weiß ich nicht, die würden das wahrscheinlich nicht tun. Und dann vergessen die das. Wahrscheinlich mit, keine Ahnung, mit 20 hat man vergessen. Es ist cool, das irgendwie aus dem Fenster zu schmeißen oder was, aus dem Autofenster, sehr seltsam. Echt verrückt.
Wohnen Sie eigentlich hier im Forsthaus?
Nein, ich wohne in Egstedt, das ist hier unweit.
Also kann man hier drin auch gar nicht wohnen?
Doch, hier wohnt jemand. Aha. Das ist also, hier ist eine Dienstwohnung, die aber jetzt von einem nicht von einem Forstbediensteten bewohnt wird, sondern von einem uns bekannten Menschen. Die Wohnung ist hier relativ klein im Haus, deshalb wohnt auch kein Kollege mit einer Familie hier, sondern es geht nur für zwei Leute. Also wenn man da Kinder hat oder so, ist es hier ein bisschen klein. Aber es wohnt hier jemand und insofern ist es eher so eine Wächterwohnung als eine Försterwohnung, die es jetzt hier gibt.
Genau. Und bewacht werden muss es ja, ist ja auch ein Herzensprojekt von Ihnen. Ne?
Ja, natürlich. Also es ist schön, dass hier jemand wohnt. Ich finde es wichtig, weil es liegt ja doch irgendwie allein im Wald. Und da ist es toll zu wissen, da ist jemand. Genau.
Was bedeutet Ihnen das, dass Sie jetzt bei einer Abstimmung zur Försterin des Jahres dabei sind? Förster oder Försterin des Jahres?
Ja, also so eine Nominierung ist schon, ich sag mal, das ist schon für mich was Besonderes, weil also ich hätte jetzt damit nicht gerechnet und mir ist es insofern auch ein bisschen suspekt, weil das ja irgendwie auch nicht messbar ist. Ne? Wissen Sie, also...
Weil es eine Online-Abstimmung ist.
Nee, ich meine das auch anders. Wie kommt man zu so einer Nominierung? Wenn ich einen 100-Meter-Lauf gewinne, dann bin ich entweder der Schnellste oder ich bin der Zweitschnellste oder der Dritte oder was auch immer. Und jetzt da so als... Das ist für... Es ist nicht greifbar für mich so richtig. Ne?
Also, die Begründung
auch durch
ist das ehrenamtliche
Engagement natürlich und so, ganz schön, aber ich kenne ja auch viele andere Kollegen und die sind auch fleißig und die sind auch total toll. Und da hat man immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht ein schlechtes Gewissen, aber ich wüsste ganz viele Kollegen, denen ich das auch gönnen würde, sagen wir es mal so. Und dann ist das so...
Das klingt nach einer wahren Preisträgerin.
Nee, das ist ein bisschen suspekt einem dann. Wissen Sie, das ist... gibt ganz viele tolle Kollegen und dann denkt man, oh, die hätten es auch verdient. Aber es muss sich eben einer aufraffen und das, ja, und muss da irgendwie eine Begründung schreiben und muss sagen, ja, ich schlage den jetzt vor. Und das ist natürlich, das ist wahrscheinlich so die Hemmschwelle, weil man schlägt sich ja nicht selber vor, also ich zumindest nicht. Und das ist so wahrscheinlich das, ne, es muss einen geben, der sagt, na klar, ich schlage dich jetzt vor, toll, oh. Danke, schön. Ja. Und wenn man dann auch noch so weiterrutscht, dann ist das natürlich sehr... Sehr erstaunlich auch irgendwie.
Wann wird das bekannt gegeben oder wann ist dann Ende?
Also ich weiß nur, dass man wohl bis 30.06. abstimmen kann. Und danach weiß ich nicht, wie lange die da brauchen.
Na, vielleicht können wir hier durch den Podcast noch ein paar Stimmen einsammeln.
Oh, genau. Okay.
Ne? Ja, wäre doch schön.
Natürlich wäre es schön. Also natürlich.
Forsthaus Wilrode wäre es.
Ja, aber ich finde auch schon diese Nominierung toll. Also ja, es ist schon was Besonderes.
Gut. Hier drüben wird gerade fleißig gewerkelt an neuer technischer Infrastruktur.
Ja.
Und da sind einige Förster da.
Ja.
Aus dem Revier.
Aus dem Forstamt.
Aus dem Forstamt,
genau. Also Forstamt Erfurt-Wilrode, das ist dieses hiesige Forstamt. Und da gehören 11 Revierleiter, Leiterinnen dazu. Also 2 Revierleiterinnen haben wir jetzt bei uns im Forstamt seit kurzem und der Rest sind die anderen Kollegen.
Ist immer noch männlich geprägt auch, oder?
Ja, das ist immer noch mehr oder weniger männlich geprägt. Also bei den Studenten, Studierenden, wie man heute sagt, da erscheint mir das eigentlich relativ ausgewogen. Also da scheint, ich weiß das Verhältnis jetzt nicht genau, aber da sind schon relativ viele Frauen dabei. Wahrscheinlich sortiert sich das dann schon so ein bisschen hinterher, warum auch immer. im Revierleiterdienst, aber es will ja auch nicht jeder Revierleiter oder Revierleiterin werden. Ne? Also man kann ja, es ist ja ein breites Spektrum, was man dann bedienen kann. Man kann in die Holzindustrie, zum Naturschutz, wo auch immer hingehen. Ne? Und dann, ja, dann gehen vielleicht auch viele einfach, weil es einfach ist oder einfacher oder sortierter, weiß ich nicht, in eine Verwaltung, in den Innendienst. Beim Förster ist es ja oft so, dass es schon so vom dienstlichen Ablauf, also ich fand das für mich immer sehr stimmig, aber das mit Familie und so weiter zu koordinieren und da jemanden zu finden, der das so mitträgt, das ist wahrscheinlich manchmal auch eine Herausforderung.
Ist es so zeitaufwendig oder?
Also es ist.
Oder das Unterwegssein? Oder?
Vielleicht ist es wieder so eine Kombination. Es sind die Typen, die das machen. Mhm. Und die, was weiß ich, die gehen dann eben zur Jagd und der Nächste meint, in irgendeinem Forsthaus irgendwelche Veranstaltungen organisieren zu wollen oder zu möchten. Oder der Nächste hat Privatwaldbesitzer, die ja abends, wo irgendwie jeden Abend gefühlt ein-, zweimal in der Woche eine Veranstaltung ist. Das heißt also, es ist so ein Mischmasch, ne? Wo man entweder jemanden haben muss, der das mitträgt, der sagt, na klar, ich passe jetzt auf die Kinder auf oder so. Oder, also es gibt auch viele alleinlebende Förster, wo das eben dann nicht so funktioniert hat. Ne? Weil sie sind speziell, sie haben eine spezielle Arbeitszeit, sie sind oft sehr verwurzelt, ne? Und machen das dann eben auch. Also sie sind sehr mit ihrem Beruf verbunden. Und dann gucken sie eben auch nicht rechts und links und machen vielleicht keinen Feierabend zu der Zeit, wo das die normalen Menschen tun. Und so kommt dann eins zum anderen manchmal. Ne? Und das ist natürlich geregelter, wenn ich irgendwo um Zeit X anfange und um 16 Uhr Feierabend habe. Und dann habe ich, ne, und der Förster, der fängt vielleicht erst um 10 an und kommt dann dafür abends erst irgendwann nach Hause oder wie auch immer. Das kann es manchmal so
sein. Kann sich ja vielleicht auch ändern in der Forstwirtschaft mit diesen Arbeitszeiten. Wenn es jetzt Richtung Digitalisierung dann geht, gibt es sicherlich auch viele interessante Ansätze und über Sensoren, dass man dann permanent eben auch sieht, was in seinem Wald los ist. Ne?
Also da sind wir jetzt, das haben wir noch nicht, aber was sich natürlich ändern wird, wenn die technische Ausstattung besser ist, dass man natürlich auch diverse Sachen von unterwegs gleich erledigt oder die, wo auch immer. Also man muss dann vielleicht nicht mehr klassisch an seinem Schreibtisch sitzen, sondern kann manches unterwegs und digital gleich, ja, muss man schauen. Also wir sind da so ein bisschen, sage ich mal, nicht ganz, noch nicht so ganz modern eingerichtet, aber das entwickelt sich, also da passiert jetzt auch einiges, ne? Und ja, und damit wird natürlich auch, da wird sich auch einiges ändern, ne? Und das, ich glaube, das wird auch in der normalen Berufswelt sich einiges ändern, ja, dadurch. Ist, ne? Also es bleibt ja nicht aus.
Ja. Ja. Haben wir jetzt auch gesehen, wie notwendig das in vielen Teilen auch ist.
Ne? Ja, ja. Und es erleichtert viel. Und also ich glaube schon auch, dass es gewisse Vorteile hat. Es braucht natürlich dann auch Leute, die eine gewisse Disziplin haben, das eigenständig auch erledigen können, ne? Und auch eigenständig wieder abschalten irgendwann. Also dass sie nicht dauerpräsent. Also, ne, was weiß ich, dass man also nicht permanent aufs Handy gucken muss oder denkt, oder, sondern dass es auch Phasen gibt, wo man eben irgendwas auch ausschaltet. Also so diese Selbstorganisation und Verantwortung auch für sich selbst, das ist schon auch spannend. Also das haben die jungen Leute ja permanent, ne? Handy und all das, was da dran hängt.
Ja, vielen Dank. War sehr spannend, sehr unterhaltsam.
Dankeschön.
Und absolute Empfehlung an alle Hörer, hier mal herzukommen. Es gibt auch einen ganz tollen Wildladen.
Ja, es gibt hier einen Wildladen, einen richtig guten, der im Sommer zwar nur samstags geöffnet hat, aber ab September dann Donnerstag, Freitag, Samstag, im Dezember von montags bis samstags. Und es ist alles Wild aus unseren Wäldern hier, rundherum, ne? Also das Rotwild, was es hier gibt im Laden, das ist aus dem Forstamt Oberhof speziell. Also alles Thüringer Wälder, nichts von irgendwoher. Kurze Wege, verarbeitet hier unweit von Erfurt. Schon toll.
Super. Kriege ich gleich Hunger.
Ja, kann rübergehen.
Vielen Dank.
Gerne.
Bis bald.
Bis bald. Danke.